Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch, immer spannend. Ein tödlicher Atemzug. Die Kinder plappern aufgeregt durcheinander, während sie artig in einer Reihe stehen. Manch eines sieht ein bisschen blass aus und starrt die eigenen Fußspitzen an. Ein anderes möchte am liebsten davonlaufen, obwohl die Mutter zu Hause erklärt hat, wie wichtig die kleinen Ritzer in die Haut sind. Eines dieser Kinder in der Reihe war ich. Und ein bisschen mulmig war mir schon. Birmingham, 1978. Janet Parker ist 40 Jahre alt und ziemlich unsichtbar. Aber das wird sich ändern. Nur auf die Art Ruhm, die ihr bevorsteht, würde sie gerne verzichten. Denn das, was ihren Namen in die Geschichtsbücher schreiben wird, wird den Tod bringen. Sie arbeitet in der medizinischen Fakultät der University of Birmingham, der Birmingham Medical School, mitten im Vereinigten Königreich. Aber sie steht nicht in vorderster Reihe der Medizinerausbildung. Sie ist Fotografin. Ihre Motive reichen von Körperschnitten und anatomischen Präparaten über mikroskopische Aufnahmen bis hin zu Bildserien für Lehrmaterialien. All das, was in der medizinischen Ausbildung und Forschung visuell dokumentiert werden muss. Ein interessanter, aber ungefährlicher Job. Manchmal gehören natürlich auch langweilige Dinge dazu, Bürokram oder Telefonate. Dafür hat die medizinische Fakultät extra einen sogenannten Telefonraum eingerichtet. Was sie nicht weiß, sehr wahrscheinlich wird ein Telefonat zu viel ihr Leben auf drastische Weise verändern. Am 11. August fühlt sie sich unwohl, Kopfweh, Muskelschmerzen. Sie denkt, es sei Grippe, vielleicht Stress, sie hatte viel zu tun. Pflichtbewusst setzt sie sich zu ihrem Mann ins Auto und fährt zur Arbeit. Am nächsten Tag geht es ihr schon wieder besser. Sie macht einen Spaziergang, am übernächsten Tag trifft sie ihre Nachbarin. Aber danach geht es ihr wieder schlechter und zwei weitere Tage später bemerkt sie einen Hautausschlag. Sie geht zum Hausarzt, der ein Antibiotikum verschreibt, das von seinem Kollegen zwei Tage später wieder abgesetzt wird, weil der eine allergische Hautreaktion auf das Medikament vermutet. Doch der Ausschlag verschwindet nicht. Ganz im Gegenteil. Bald ist nahezu ihr ganzer Körper bedeckt mit roten Flecken, die sich mit Flüssigkeit füllen. Und da tut sie das, was viele Menschen in so einem Fall tun. Sie fährt erstmal zu ihren Eltern. Ihre Mutter wird sie schon wieder auf die Beine bringen. Aber die Symptome nehmen weiter zu. Der Hausarzt weist sie ins Krankenhaus ein, 13 Tage nach den ersten Symptomen. Die Klinikärzte denken zunächst an Windpocken. Da es Janet jedoch so schlecht geht, wird ein Experte zu Rate gezogen. Der schaut die Patientin an und schlägt Alarm. Eine Probe aus einer der roten Blasen wird an ein Speziallabor geschickt, das regionale Pockendiagnostiklabor. Und dieses Labor befindet sich wo? Genau zwei Stockwerke unter Janets Arbeitsplatz. Weil der Fall so brisant ist, kümmert sich der Laborleiter höchstpersönlich um die elektronenmikroskopische Analyse, wird blass und bestätigt die Verdachtsdiagnose. Janet Parker leidet an den Pocken, einer so gut wie ausgerotteten Krankheit. Es ist der 24. August und sie wird noch in derselben Nacht in das Catherine de Barnes Isolation Hospital in Birmingham verlegt. Ein Spezialteam wird eingeflogen, Janet wird isoliert. Ihre Familie und alle Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Ein Krisenstab tritt zusammen. Diagnoseinfo. Was sind die Pocken? Die Pocken gehören zu den tödlichsten Krankheiten, die je über die Menschheit kamen. Man nennt sie neben der Pest auch eine der Geißeln der Menschheit. Allein im 20. Jahrhundert starben weltweit schätzungsweise 300 bis 500 Millionen Menschen daran. Noch in den 1960er Jahren, kurz vor Beginn der globalen Impfkampagne, forderte das Virus jedes Jahr rund 2 Millionen Todesopfer, vor allem in Afrika, Asien und Südamerika. Die Krankheit Pocken nennt man auch Blattern oder Variola. Variola ist mal wieder Medizinerlatein und heißt nichts anderes als Blase. Verantwortlich für die Pocken ist ein Virus, das sogenannte Orthopox variolae. Vergesst den Namen ruhig wieder, den brauchen wir nicht mehr. Die Viren werden durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen, zum Beispiel beim Husten. Aber es kann auch durch das Einatmen von kontaminiertem Staub passieren. Also beim Ausschütteln der Kleidung von Pockenkranken etwa. Zunächst passiert eine ganze Weile nichts, denn die Inkubationszeit beträgt 12 bis 14 Tage. In dieser Zeit vermehrt sich das Virus unbemerkt in Schleimhäuten, Lymphknoten, Milz und Knochenmark. Aber dann geht es richtig los. Kopf- und Gliederschmerzen. Hohes Fieber bis 41 Grad mit starkem Krankheitsgefühl und Schüttelfrost, Halsschmerzen und schließlich die Hauterscheinungen. Zunächst Flecken, dann verwandeln sie sich in Bläschen. Die Bläschen werden eitrig. Im besten Fall verheilt die Läsion mit einer Kruste. Oft bleiben schlimme Narben. Man hat diese schrecklichen Bilder vor Augen von Menschen auf irgendwelchen Betten, den ganzen Körper voller großer, eitriger Blasen, die auch Augen und Gehörgänge bedecken. Zu den Komplikationen gehören Erblindung, Verlust des Hörsinnes, Lähmungen, Hirnschäden und Lungenentzündungen und in 30% der Fälle sterben die Menschen. Bei Schwangeren, Babys oder über 50-Jährigen liegt die Sterblichkeit sogar bei bis zu 60%. Doch es gibt auch leichte Verlaufsformen, die aber besonders tückisch sind. Denn jemand, der nicht schwer krank ist, läuft herum und kommt auch nicht in Quarantäne, weil ja niemand die Krankheit vermutet. Diese Patienten sind unsichtbare, wandelnde Virusschleudern. Wenigstens habe ich 2 gute Nachrichten hier. Wer die Krankheit überlebt, kann sich über eine lebenslange Immunität freuen. Und dank globaler Impfkampagnen in den 60er und 70er Jahren wurden die Pocken Ende der 70er Jahre aus unserem Leben eliminiert. Zurück ins Jahr 1978. Die Pocken sind so gut wie besiegt, aber noch nicht offiziell für ausgerottet erklärt. Der letzte Pockenfall in England ist 5 Jahre her. Während Janet auf der Isolierstation um ihr Leben kämpft, kommen Fragen auf. Wie hat sie sich angesteckt? Entsprechen die Sicherheitsvorrichtungen des Pockenlabors nur 2 Stockwerke unter ihrem Arbeitsplatz dem Standard? Wer hatte Kontakt zu Janet? Wer muss notfallmäßig sofort geimpft werden? Gibt es weitere Erkrankte? Und natürlich, wer trägt die Verantwortung? Zu dieser Zeit gibt es weltweit nur 6 Lagerstätten des Virus. Atlanta, Moskau, Tokio, Bildhoven in den Niederlanden, London und eben Birmingham, wo auch an Pocken geforscht wird. Im Keller. Kurz vor Janet Parkers Infektion beschließt die Weltgesundheitsorganisation, den Standort Birmingham zu schließen. Offiziell, weil die Anzahl der Standorte mit Pockenviren auf 5 begrenzt werden soll. Jedoch äußerte die WHO in diesem Zusammenhang nur 3 Monate vor Janets Erkrankung Sicherheitsbedenken, das Labor in Birmingham betreffend. Aber es wurde nicht geschlossen. Jetzt dagegen reagieren die Behörden wesentlich schneller. Viele Menschen kommen in Quarantäne. 500 Menschen werden geimpft, darunter auch Janets Eltern. Aber zu allem Überfluss erkrankt ihre 70-jährige Mutter ebenfalls und wird stationär aufgenommen. Der Vater ist in Quarantäne. Andere Fälle werden nicht publik. Glücklicherweise verläuft die Infektion bei der Mutter milde. Sehr wahrscheinlich wirkt die noch an Janets Diagnosetag gegebene Impfung. Janet hatte man nicht mehr impfen können, da ihre Krankheit schon ausgebrochen war. Aber sie war nicht vollkommen schutzlos, denn sie hatte 12 Jahre zuvor eine Pockenschutzimpfung erhalten. Unbekannt ist, ob sie jemals aufgefrischt wurde. Erinnert ihr euch noch an den Anfang dieser Folge? Die Kinder in der langen Reihe und ich mittendrin. Das waren wir, damals, in der Schule, an dem Tag, an dem die Pockenschutzimpfung stattfand. Eine Ärztin vom Gesundheitsamt hatte ein Klassenzimmer in Beschlag genommen und alle Kinder stellten sich artig an. So war das eben damals. Der kleine Ritz, oder genauer gesagt, die kleinen Ritzer waren natürlich überhaupt nicht schlimm. Und wir wurden in die Schulpause entlassen mit der eindringlichen Ermahnung, bloß nicht an der Impfstelle kratzen. Denn diese Impfung war zwar ein Segen, aber sie konnte auch Nebenwirkungen haben. Man durfte sich zum Beispiel kein Sekret aus der entzündeten Impfstelle in die Augen reiben, sonst drohte eine Sekundärinfektion, im schlimmsten Fall sogar mit Erblindung. Die Geschichte der Pockenimpfung beginnt im Jahr 1996 mit dem englischen Landarzt Edward Jenner. Er beobachtet, dass Melkerinnen, die sich mit den harmloseren Kuhpocken infiziert haben, später nicht an den echten Pocken erkranken. Also führt er ein gewagtes Experiment durch. Er nimmt Flüssigkeit aus einer Kuhpockenblase einer infizierten Melkerin und impft den 8-jährigen Sohn seines Gärtners. Aus heutiger Sicht ein inakzeptabler Vorgang, aber einer, der großen Einfluss auf die Menschheit hatte. Der Junge erkrankt leicht, erholt sich vollständig und, um die Wirksamkeit der Impfung zu beweisen, infiziert Jenner den Jungen später tatsächlich mit den Pocken. Der bleibt gesund. Der Beginn einer medizinischen Revolution. Die erste groß angelegte Impfkampagne beginnt im 19. Jahrhundert in mehreren europäischen Ländern. In Deutschland wird sie ab 1874 zur Pflicht. Im 20. Jahrhundert folgen weltweite Programme und ab 1967 führt die WHO eine der größten Impfkampagnen der Geschichte durch. Mit Erfolg. 1980 werden die Pocken für ausgerottet erklärt. Geimpft wird mit einem Lebendimpfstoff, der nicht das echte Pockenvirus, sondern das verwandte, aber harmlose Vaccinia-Virus enthält. Er wird nicht gespritzt, sondern mit einer speziellen Nadel in die Haut geritzt, meist 2 oder mehr zackig. Die Impfung ist hochwirksam. In den ersten Jahren nach der Impfung besteht ein sehr guter Schutz. Aber nach etwa 5 bis 10 Jahren lässt die Wirkung nach und nur eine Auffrischung bietet längerfristige Immunität. Und sie ist nicht harmlos. An der Impfstelle bildet sich eine entzündete Pustel, später eine Kruste, oft eine Narbe. Neben der eben schon erwähnten Hornhautentzündung der Augen kann es auch zu Hautinfektionen, Fieber, Lymphknotenschwellungen oder sogar Hirnhautentzündungen kommen. Vor allem bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem ist die Impfung riskant. Und doch, für Millionen Menschen bedeutet sie Schutz und für die Menschheit insgesamt den Sieg über eine der tödlichsten Krankheiten aller Zeiten. Warum ist Janet dann nicht immun? Möglicherweise spielen 2 Faktoren eine Rolle. Ihre Impfung hat 12 Jahre vorher stattgefunden und damit ist eine Abschwächung der Immunität denkbar. Und falls dann noch eine hohe Virenlast bei der Ansteckung dazugekommen ist, dann haben wir den richtigen Nährboden für eine Infektion trotz Impfung. Bleibt immer noch die Frage, Wie hat sich Janet angesteckt? Einige Hypothesen stehen im Raum. Eine Infektion über die Luft. Über einen beschwerdefreien Virusträger, zum Beispiel einen Laborangestellten. Über kontaminierte Gegenstände oder Materialien. Über eine geimpfte, aber infektiöse Kontaktperson. Über ein infiziertes Tier in der anatomischen Abteilung ihres Arbeitsplatzes. Über ein schlafendes Virus in Janets Fotoatelier an der Universität. Aber wie soll das denn möglich sein? Warum sollten ausgerechnet in Janet Parkers Fotoatelier Viren vor sich hin schlafen? Wo sollten die denn herkommen? Tja, und nun kommen wir zu etwas zutiefst Menschlichem. Menschen lernen oft nicht dazu. Janet ist nämlich nicht die erste Fotografin, die sich während ihrer Arbeit in der Medical School mit Pocken infiziert hat. Man möchte es nicht glauben, aber 1966, also 12 Jahre vorher, hat sich genau dort, an Janets späterem Arbeitsplatz, ein anderer medizinischer Fotograf mit Pocken infiziert und gleich 73 weitere Personen angesteckt. Es ist auch bekannt, dass Pockenviren bis zu mehreren Jahren außerhalb eines Wirtes überleben können. 12 Jahre sind allerdings ein langer Zeitraum. Vermutlich zu lang. Aber vielleicht hätte sich Janet ja nicht angesteckt, wenn man aus dem früheren Fall Konsequenzen gezogen hätte, also die Sicherheitsstandards erhöht hätte. Und eine letzte Hypothese soll auch nicht unerwähnt bleiben. Eine versehentliche oder gewollte Entnahme des Virus aus dem Labor. Während Janet immer noch im Krankenhaus liegt, kursieren Gerüchte. Im Labor bestünden Sicherheitsmängel. So fehle eine Unterdruckschleuse und es gäbe keine kontrollierte Luftzirkulation. Die Tür zum Pockenraum habe zeitweise offen gestanden. Später kommt heraus, die Abluft wurde über ein Rohr durch das Fenster an die Außenluft abgegeben. Zur Erinnerung, Janets Fenster befand sich 8 Meter darüber. Ein Absauggerät ist notdürftig mit Klebeband verschlossen gewesen. Es bestanden bauliche Mängel, zum Beispiel an Schachtklappen oder Fenstern, die nicht richtig schlossen. Pockenviren und andere Viren wurden in einem gemeinsamen Gefrierschrank gelagert. Es wurden einige Räume gemeinsam von den Forschern des Labors und anderen Mitarbeitern der medizinischen Fakultät genutzt. Und so kommt es zum ersten Todesfall dieser Ereignisse. Der 49-jährige Laborleiter, Professor Henry Batson, nimmt sich am 6. September das Leben. Er könne mit der Verantwortung nicht leben, schreibt er in seinem Abschiedsbrief. All diese Überlegungen und Nachforschungen können Janets Schicksal nicht mehr beeinflussen. Ihr ganzer Körper ist von großen, eitrigen Pocken übersät. Auch Kopf, einschließlich der Augen. Die Nieren versagen, sie ist kaum noch ansprechbar. Am 11. September, circa 4 Wochen nach Beginn der Krankheitssymptome, verliert sie den Kampf gegen die Krankheit. Auch, weil es gegen die Pocken keine wirksame Therapie gibt. Janet wird bis jetzt das letzte bekannte Opfer der Pocken bleiben. Und als ob das nicht schon genug Kummer für ihre Mutter bedeutet, stirbt kurz darauf auch Janets Vater an einem Herzinfarkt, noch in der Quarantäne. Sehr wahrscheinlich war der Stress einfach zu viel für ihn. In den folgenden Monaten kommt eine umfassende Untersuchung im Auftrag des Gesundheitsministeriums zu folgenden Ergebnissen. Janet Parker wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der medizinischen Fakultät infiziert, dort, wo sie arbeitete. Die Quelle der Infektion war das Pockenforschungslabor im Keller des Gebäudes, in dem mit lebenden Viren gearbeitet wurde. Der genaue Übertragungsweg kann nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. In Frage kommen Luftströmung, indirekter Kontakt über Oberflächen oder eine unerkannte Übertragung durch eine dritte Person. Das Labor wies erhebliche Sicherheitsmängel auf. Mangelhafte Luftführung, ungesicherte Türen und besonders wichtig, bauliche Durchlässigkeit. Der wahrscheinlichste Weg führte über einen Schacht vom äußeren Tierpockenraum zum unmittelbar darüber liegenden Telefonraum im Erdgeschoss, nur 2,5 Meter über dem Labor. Diesen sogenannten Telefonraum nutzte Janet mehrmals täglich. Dort saß sie dann genau neben der schlecht sitzenden Revisionsklappe des Schachts. Mit anderen Worten, eventuell wurden ihr die Viren quasi ins Gesicht geblasen. Es muss aber auch erwähnt werden, dass andere Wissenschaftler diese Theorie für abwegig halten. Die Universität wird juristisch nicht zur Rechenschaft gezogen, doch der Bericht kritisiert eine unzureichende Aufsicht und fehlende organisatorische Trennung. Es werden deutlich schärfere Sicherheitsstandards für den Umgang mit hochinfektiösem Material sowie eine klare Trennung zwischen Forschung, Verwaltung und Öffentlichkeit empfohlen. Das Pockenlabor in Birmingham erfüllte diese Standards nicht. Trotzdem wurde dort mit einem der gefährlichsten Erreger der Menschheitsgeschichte gearbeitet. Eine fatale Entscheidung. Heute, Jahrzehnte später, fragen wir wieder: Kann ein Virus aus einem Labor entkommen? Könnte eine Unachtsamkeit oder ein systematisches Versagen zu einer Katastrophe führen? Janets Geschichte zeigt, der Weg von der Petrischale zum menschlichen Körper ist kürzer, als wir denken. Nicht aus böser Absicht, sondern weil zum Beispiel ein Schacht direkt in einen Telefonraum mündet. Und da wären wir schon in Wuhan. Die Entfernung zwischen dem Viruslabor und dem Tiermarkt in Wuhan beträgt 7 Kilometer. Wir kennen inzwischen alle die kontroversen Hypothesen über die Entstehung der Covid-Pandemie. Ich möchte mich hier nicht an den Spekulationen beteiligen, aber ich möchte stellvertretend an einen Menschen erinnern. Dr. Li Wenliang war ein chinesischer Augenarzt am Zentralkrankenhaus von Wuhan. Am 30. Dezember 2019 warnte er seine Kollegen in einem privaten Chat vor einer neuen SARS-ähnlichen Erkrankung, die er bei Patienten beobachtet hatte. Kurz darauf wurde er von der Polizei verwarnt und musste ein Dokument unterschreiben, in dem er sich verpflichtete, keine falschen Kommentare mehr zu verbreiten. Li kehrte an seinen Arbeitsplatz zurück und infizierte sich bei einem Patienten mit dem neuartigen Coronavirus. Am 7. Februar 2020 starb er im Alter von 34 Jahren an den Folgen von Covid-19. Sein Tod löste in China und weltweit Trauer und Empörung aus. Zu diesem Zeitpunkt dachten die meisten Menschen hier noch, dass diese merkwürdige Krankheit nicht zu uns kommen könne. Wir sollten uns irren. Die chinesischen Behörden revidierten später ihre Haltung, sprachen Lis Familie eine Entschuldigung aus und ehrten ihn posthum als Märtyrer. Janet Parker starb am 11. September 1978. Sie war 40 Jahre alt. Ihr Name steht heute in medizinischen Chroniken als der letzte Mensch, der an Pocken gestorben ist. Was bleibt? Nicht auf einem anderen Kontinent, nicht inmitten einer Epidemie, sondern in England, gar nicht weit von uns entfernt. Im Frieden. Nach ihrem Tod wurde das Labor geschlossen. Die Diskussion über die Sicherheit biologischer Forschungseinrichtungen nahm neue Fahrt auf. Aber nach wie vor schlummern tödliche Viren in Laboratorien der ganzen Welt. Janets Geschichte mahnt uns, nicht zu vergessen, was hinter verschlossenen Türen liegen kann. Nicht alles, was besiegt scheint, ist wirklich von diesem Planeten verschwunden. Natürlich profitiert die Menschheit von entschlossenen und mutigen Wissenschaftlern, die ihr Leben der Erforschung tödlicher Krankheiten widmen. Nur, wo liegt die Grenze zwischen Forschergeist und Verantwortungslosigkeit? Auch heute existiert das Virus noch, offiziell nur an 2 Standorten, Atlanta und Novosibirsk. 2011 und 2014 wurde diskutiert, ob es endgültig zerstört werden solle. Aber Forschung gegen Bioterrorismus sprach dagegen. Und sollte es jemals zu einem erneuten Ausbruch kommen, benötigt man die Viren für Tests und Impfstoffproduktion. Also ruhen Proben in Hochsicherheitslaboratorien, hoffentlich unter strengster Aufsicht. Es tut mir leid, dass ich das Vertrauen so vieler Kollegen in mich missbraucht habe. Auch das stand im Abschiedsbrief des Laborleiters Professor Betzen. Aber manche Worte kommen zu spät, weil höchstwahrscheinlich, wie auch immer, ein Atemzug ausreichte. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. So hilfst du, dass mehr Menschen diese Geschichten entdecken.